Weil das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich auch für mich selbst in Sachen Arbeit eingestanden bin und dann gemerkt habe, ach, das geht ja. Aber nach 8 Stunden nach Hause geht, denkt man ja nicht, ich habe einen 8-Stunden-Tag, weil das haben Gewerkschaften für mich erstritten. Wenn man samstags oder sonntags frei hat und eine 5-Tage-Woche hat, denkt man sich ja nicht, ich habe jetzt Wochenende, weil das haben Gewerkschaften für uns erstritten. Aber so ist es. Und wenn nach solchen Kriterien dann entschieden wird von diskriminierenden Algorithmen, wer kriegt einen Kredit, wer kriegt die Chance auf eine Weiterbildung, wer kriegt einen Job, wer kommt ins Gefängnis, dann ist das natürlich ein riesiges Problem.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zukunft gerecht Talks der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Christian Krell. Ich darf diesen Podcast moderieren und ich will das wie immer tun unter Freunden. Ich will ein offenes, ehrliches, kritisches Gespräch führen, aber immer einander zugewandt reden. Und ich freue mich außerordentlich auf unsere heutige Gesprächspartnerin, denn sie ist eine der führenden Expertinnen, eine der führenden Denkerinnen über etwas, was uns alle jeden Tag beschäftigt. Egal, ob wir Hemden bügeln, egal, ob wir im Meeting sitzen, die Schwiegermutter pflegen oder Regale einräumen. Wir arbeiten alle jeden Tag und manche sogar eine ganze Menge. Und darüber wollen wir reden. Sarah Weber, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Super, dass du da bist. Das ist ja in der Tat ein Thema, mit dem wir alle ständig zu tun haben, arbeiten und wie wir arbeiten. Sarah, wir reden mit unseren Gästen ganz zu Beginn immer über einen Ort der Gerechtigkeit, einen Ort, den sie mit den Anfängen ihres Engagements für ihr Thema verbinden. Wir haben da schon alles Mögliche gehört, vom Jugendtreff, in dem man zum ersten Mal politisch aktiv war, bis zu dem Küchentisch der Eltern, wo man die ersten politischen Debatten geführt hat. Wie ist das bei dir? Gibt es so einen Ort, den du mit deinen Anfängen für das Engagement, für bessere Arbeit in Verbindung bringst?
Ja, wahrscheinlich tatsächlich so mein Schreibtisch in meinem Volontariat, beziehungsweise das Zimmer meines damaligen Chefredakteurs. Weil das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich auch für mich selbst in Sachen Arbeit eingestanden bin und dann gemerkt habe, ach, das geht ja. Ich bin so nach der Finanzkrise in den Arbeitsmarkt gestartet und das war ja nicht unbedingt die beste Zeit, um einen Job anzufangen, vor allem nicht im Journalismus. Und ich hatte einen Volontariatsplatz und es hat auch super viel Spaß gemacht. Und dann ist eine Kollegin gegangen und mir wurde gesagt, du kriegst jetzt ihr Themengebiet noch oben drauf. Und da habe ich schon gemerkt so, also total cool, es hat auch voll Spaß gemacht, aber ich war auch so, ist das nicht ein bisschen unfair, wenn ich das jetzt noch einfach zusätzlich mache? Und bin dann zu meinem damaligen Chefredakteur marschiert und habe gesagt, hallo, mache ich gerne, finde ich auch cool, dass ihr mir das zutraut, aber was kriege ich denn dafür?
Und wow. Ja,
Im Volontariat bin ich auch immer noch total stolz drauf. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, um ehrlich zu sein. Und wegen Tarifvertrag konnte ich nicht mehr Geld rausverhandeln, aber ich glaube, einen extra freien Tag im Monat oder so, was ja auch richtig viel wert ist. Und das war, glaube ich, so ein Moment, wo ich gemerkt habe, Arbeit ist nicht immer automatisch fair. Man muss da auch selbst was für tun. Das kann man aber gar nicht unbedingt immer, aus verschiedensten Gründen. Und das war jetzt dann kein Gedanke, der so ganz vorne im Kopf war. Aber wenn ich so drüber nachdenke, war das, glaube ich, so ein Moment, wo ich das zum ersten Mal realisiert habe, so richtig. Dass selbst in einer schwierigen Arbeitswelt, ja, man erstens für sich einstehen kann und man zweitens auch einfach Rahmenbedingungen braucht, die einem das ermöglichen.
Beides, ne? Also man muss nicht alles hinnehmen, man kann einstehen für die Dinge und das kann man natürlich besonders gut, wenn es da, wie du sagst, Rahmenbedingungen gibt, ein Sicherheitsnetz, ein Tarifvertrag, der zum Beispiel ausschließt, dass man jetzt einfach gefeuert wird, weil man
super
so verschämt ist.
Ja, Tarifverträge überhaupt, großer Fan.
Sehr gut und sehr, sehr wichtig. Das war quasi der Einstieg in dein Arbeitsleben. Ich habe gelesen, dass du in einem bayerischen Dorf groß geworden bist. Ja. Und ich frage mich, was hast du aus diesem Großwerden in einem bayerischen Dorf eigentlich über Arbeit mitgenommen? Was hat da quasi dein Bild von Arbeit geprägt? Wie hat man Arbeit da verstanden? Und gibt es irgendwas von dem, was heute noch in deinem Kopf ist?
Also ich bin aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mutter in einem Mehrgenerationenhaushalt, was schon sehr untypisch war damals auf dem Dorf so. Und dann noch als mixed schwarze Person auch wahnsinnig untypisch. Und was mir sehr früh aufgefallen ist, wahrscheinlich auch, weil meine Mutter halt arbeiten gegangen ist, dass von ganz vielen meiner Freunde und Freundinnen es diese klassische Rollenverteilung gab. Der Vater geht arbeiten, die Mutter ist zu Hause und kocht und hilft bei den Hausaufgaben. Und das war bei mir halt nicht so. Bei mir war meine Mutter tagsüber arbeiten und kam dann halt irgendwann abends wieder. Und ich fand das immer irgendwie so krass, auch wie viel den anderen so reingeredet wurde. Also, dass da immer so war, so, du musst dann und da, da und da sein. Wir machen jetzt zusammen Hausaufgaben. Und ich musste halt viel selbstständiger sein, weil ich diese Betreuung tagsüber so gar nicht hatte. Und das ist mir natürlich damals nicht aufgefallen. So, oh, die haben alle total traditionelle Rollenverteilung. Aber mir ist schon aufgefallen, dass unser Modell ein anderes ist, das ich auch mochte und gut fand. Und dass ich mir manchmal dachte so, also ist schon cool, wenn die Mama da immer mittags kocht und es dann mittags was Warmes gibt. Aha. Aber ist das nicht auch ein bisschen nervig, wenn die immer bei den Hausaufgaben auf alles drauf guckt? Und heute ist mir natürlich total bewusst, dass das ja einfach so sehr konservative Familienstrukturen dann oft waren. Es gab ein paar Familien, bei denen das anders war. Das waren auch tatsächlich oft so die, mit denen ich am besten befreundet war. Und ansonsten hat man natürlich auf dem Dorf beruflich alles von Leuten, die in die Stadt pendeln, um irgendwelche Management-Jobs zu machen, aber auch die auf dem Bauernhof arbeiten, wo halt auch klar ist, die Kinder helfen da mit. Wenn man vorbeikommt, dann hilft man vielleicht auch mal mit, die Schweine zu füttern. Und als allererstes wird der Traktorführerschein gemacht, wenn man alt genug ist. Und ich glaube, das auch so zu sehen, diese Bandbreite, und auch nicht selbst aus einer Akademikerfamilie zu kommen, hat bei mir auch ganz viel geprägt, wie ich über Arbeit nachdenke, dass Arbeit für mich eben nicht nur im Büro sitzen ist.
Das zeigt so die ganze Bandbreite von Arbeit super auf, ne? Was das alles sein kann.
Und auch, was man alles braucht in so einer Gemeinschaft, ne? Man braucht die Leute, die beim Bäcker nicht nur das Brot backen, sondern es auch verkaufen. Man braucht irgendwie die Bank vor Ort. Man kriegt irgendwie mit, was der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin macht. Also man hat auch irgendwie so ganz andere Berührungspunkte zu ganz vielen Berufsgruppen, weil sie einfach den Alltag so mitprägen. Aha. Und so viel geht ja nicht auf dem Dorf, ne? Und das kriegt man dann mit. Und man kriegt halt auch mit, welche anderen Formen von Arbeit es gibt. Ehrenamtliches Engagement, Vereine, auch wirklich diese politische Arbeit, die ja sehr nah an der Bevölkerung ist und dass all das irgendwie nötig ist, um als Gesellschaft zusammenzuhalten.
Ja, total, ne? Und das zeigt ja auch die Bandbreite von Arbeit auf, was Arbeit so alles ist und dass es nicht nur klassische Arbeit in dem Sinne ist, man hat da einen Arbeitsvertrag, man hat da einen Ort, wo man hingeht und vielleicht auch wieder weggeht. Wenn man dann so später auf deine Karriere und deine Entwicklung schaut, dann gibt es da etwas, was vielleicht manchmal überrascht, zumindest wird es ganz häufig thematisiert. Du hast einen richtig coolen Job im Journalismus gehabt, den du auch als coolen Job beschreibst. Ja. Großer Verantwortung bei LinkedIn, einer wachsenden, spannenden Plattform, hast du die Redaktion verantwortet. Und dann, als sich für einige die Welt verändert hat, während der Corona-Pandemie, hast du gesagt, ja, also ich will das hier irgendwie auch verändern. Ich will hier raus aus diesem Job. Wie kam es dazu?
Ja, also dass ich immer so betone, dass das wirklich ein cooler Job war, ist mir auch wichtig, weil es wird ja, wenn man einen Job kündigt und auch sagt, das hat für mich nicht mehr gepasst, wird es ja schnell so vermengt mit, dann war das bestimmt kein guter Job. Und das stimmt einfach nicht. Ich hatte eine super Vorgesetzte, ich hatte ein super Team. Mir hat auch meine Arbeit viel Spaß gemacht, aber ich habe einfach so ein Jahr ungefähr nach Pandemiebeginn gemerkt, das funktioniert einfach nicht mehr. Ich war super ausgebrannt. Ich habe es überhaupt nicht geschafft, abzuschalten von der Arbeit. Wir sind natürlich alle ins Homeoffice gewechselt. Das ging in dem Job sehr gut. Und was wir gemacht haben inhaltlich, war wirklich quasi Wirtschaftsberichterstattung, Nachrichtenberichterstattung auf dieser Plattform. Und alle, die im Journalismus arbeiten, wissen, das war eine wahnsinnig anstrengende Zeit, um Nachrichtenberichterstattung zu machen, weil wir natürlich in einer maximalen Ausnahmesituation gelebt haben, was wir auch alle so ein bisschen verdrängt haben, glaube ich. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, so, ich pack das nicht mehr. Also sowohl die Nachrichtenberichterstattung, das hat mir nicht gut getan, aber auch, dass ich irgendwie für mich das nicht gut hingekriegt habe, abzuschalten, Grenzen zu ziehen und irgendwie nur noch gearbeitet habe und mich das wirklich ausgebrannt hat und ich mich ausgebrannt habe. Und ich habe dann ganz viel drüber nachgedacht, was mache ich jetzt? Habe auch mit meiner Managerin viel drüber gesprochen. Also ich war da auch relativ offen ihr gegenüber und habe aber gemerkt, ich schaffe es nicht, innerhalb dieser Strukturen das für mich so zu verändern, dass es funktioniert. Und dachte dann, okay, dann gehe ich halt und habe dann gekündigt. Und mir ist bewusst, und das ist mir auch wichtig, das zu sagen, dass es eine wahnsinnig privilegierte Entscheidung ist. So, ich konnte diese Entscheidung treffen, weil ich wusste, ich habe genug Geld angespart, um über die Runden zu kommen. dass ich einen Partner habe, der mich darin unterstützt, dass die Miete weiterhin bezahlt werden kann und dass ich schon auch wieder einen Job finde, dass ich schon wieder unterkomme. Das ist natürlich eine Situation, die ganz viele Menschen so nicht haben. Ich konnte das damals machen, ich konnte es mir leisten, das zu machen und habe die Entscheidung auch tatsächlich nie bereut.
Also eine Situation, die auch von Freiheit geprägt ist, wie du beschreibst, ne, weil es da bestimmte Privilegien gibt. Was hast du für dich mitgenommen? Was sind für dich gute Bedingungen für Arbeit, die gewährleistet sein müssen, um quasi weitermachen zu können?
Also ich glaube, eine ganz große Sache für mich war, wie sieht mein Tag aus? Und es ist ja nicht so, dass jeder Tag in der Arbeitswelt bei den meisten von uns gleich aussieht, sondern es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ich hatte ganz viele solche Tage, wo ich wirklich von morgens bis abends vorm Computer in Meetings saß. Und das hat mich total fertig gemacht, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich weiß noch nicht mal, wann ich was essen soll. Ich weiß nicht, wann ich aufs Klo gehen soll. Ich bin so durchgetaktet, dass mein Kopf gar nicht mehr hinterherkommt. Und das war natürlich auch dem Job geschuldet, der Tatsache, dass ich in der Führungsposition war und mich natürlich auch um mein Team gekümmert habe. Es viel Abstimmungsbedarf gab, gerade auch in diesen Zeiten. Wir haben uns alle an Homeoffice gerade erst, Fulltime Homeoffice gerade irgendwie erst gewöhnen müssen. Und ich habe aber gemerkt, so ich pack das, also das tut mir einfach wirklich nicht gut. Ich kann das auch nicht irgendwie gut regeln. Und das ist eine Sache, die will ich nicht. Also ich habe dann auch wirklich ganz, ganz stark drüber nachgedacht, so gar nicht so sehr, welchen Job möchte ich machen oder für welches Unternehmen möchte ich arbeiten, sondern wie möchte ich arbeiten? Wie will ich, dass meine Tage aussehen? Ich war einfach so, ich kann nicht den ganzen Tag im Meeting sitzen. Das macht mich kaputt.
Und es war ja wirklich eine Zeit, also die ich manchmal versuche, etwas zu verdrängen, weil es so beanspruchend war. Ich glaube auch, ja.
Also ich glaube, es gibt da eine massive Verdrängung bei uns allen, weil das war ja, also wenn man sich das mal zurückerinnert, also wirklich so ehrlich zurückerinnert, wir saßen alle in unseren Wohnungen, hatten unfassbar viel Angst davor zu sterben. Muss man ja so sagen, wir hatten Angst davor, dass die Menschen um uns herum sterben. Wir hatten Angst, dass wenn wir unsere Einkäufe aus dem Supermarkt nicht richtig waschen und desinfizieren, dass wir sterben. Also es war ja total, wir haben die Straßenseite gewechselt, wenn wir anderen Leuten entgegengekommen sind, obwohl wir draußen waren. Also das war ja wirklich eine
totale
Zeit.
Ausnahmesituation, ne, mit krassen Ängsten und einer krassen Belastung. Ne? Ja. Du hast ja nicht nur diesen ganzen Tag irgendwelche Meetings gehabt. Nebenbei sollten dann die Kinder beschult werden. Du musstest das Mittagessen kochen und ab und an alle 14 Tage war es auch gut, wenn jemand mal durch die Wohnung gewischt hat.
Ja, und ich war ja auch in einer privilegierten Situation. Ich hatte keine Sorgeverantwortung. Ich musste niemanden pflegen. Ich musste mich nicht um Kinder kümmern. Das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz zusätzliche Belastung. Ich habe mit einer anderen Person zusammen gewohnt. Ich habe nicht alleine gewohnt. Ich glaube auch das.
Ja.
Menschen, die alleine gewohnt haben, Menschen, die chronisch krank sind und waren und damit nochmal ein höheres Risiko hatten. Also die Ängste waren ja auch nicht bei allen gleich verteilt. Der Stress war nicht bei allen gleich verteilt. Die Belastung war nicht gleich verteilt. Menschen, die in systemrelevanten Jobs gearbeitet haben, ich konnte bequem ins Homeoffice, du wahrscheinlich auch. Krasser Luxus im Vergleich zu Leuten, die im Supermarkt und in der Pflege und irgendwann dann wieder in der Kinderbetreuung gearbeitet haben.
Total. Und dein Buchtitel, der zielt ja darauf ab, ne? Es passieren krasse Umbrüche, von Corona inspiriert, aber das ist ja nicht der einzige Umbruch. Die Welt geht unter, aber wir müssen trotzdem arbeiten. Ja, ein großartiger Titel, finde ich. Ich glaube, der holt total viele in ihrem Lebensgefühl ab. Wir haben so heftige Krisen, aber es gibt diesen Job, der einfach weiterläuft. Und ich finde ihn einerseits faszinierend, aber ich wollte dich auch gerne fragen, ob er nicht vielleicht auch was ausblendet, was Arbeit auch geben kann. Nämlich sowas wie Kontinuität, Stabilität, Struktur, die vielleicht in Zeiten von Umbrüchen total wichtig ist.
Total. Also ich verteufle auch Arbeit überhaupt nicht. Aber ich glaube, dieses Gefühl von, was passiert da eigentlich und soll ich jetzt so weitermachen, als wäre nichts gewesen? Setze ich mich jetzt einfach so in mein Meeting, fahre ich jetzt einfach so in die Arbeit, mache ich einfach so weiter wie sonst? Ich glaube, dieses Gefühl hatten halt ganz viele Menschen. Und dieses eben, ich muss arbeiten, ich darf jetzt keine Pause machen, ich darf jetzt nicht innehalten. Wir leben in einer globalen Pandemie, aber selbst jetzt darf ich nicht langsam machen. Es bricht ein Krieg aus und selbst jetzt darf ich nicht langsam machen. Ich glaube, dieses Gefühl hatten ganz viele Menschen und ich stimme dir aber total zu. Arbeit wird ja auch bei uns in der Gesellschaft oft als was Negatives bezeichnet. Das sieht man ja auch an so Sprichwörtern, so Arbeit ist kein Ponyhof, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ne? Also so dieser Gegensatz, Arbeit ist ganz furchtbar, aber da muss man halt durch. Und Arbeit gibt dabei ja ganz viel. Arbeit kann Teilhabe geben. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir integriert sind in die Gemeinschaft, in ein Team, dass wir das Gefühl haben, wir leisten einen Beitrag, wir helfen möglicherweise anderen Menschen. Wir können davon unsere Miete bezahlen, auch nicht unwichtig, ne? Dieses Gefühl ist aber, glaube ich, für viele Menschen verloren gegangen. Also, dass diese negativen Seiten, der Stress, die Überlastung, die Überforderung, die Frage, wie kriege ich das eigentlich alles hin, die guten Seiten auch nicht immer, aber immer öfter so überlagert und man das Gefühl hat, ja, ich kann hier teilhaben, aber könnte ich nicht genauso gut teilhaben, wenn ich mich mit meinen Freunden zum Kaffee trinken treffen würde und mit denen gemeinsam was machen würde und nicht diesen Job hier. Oder wenn ich mehr Zeit mit meiner Familie hätte oder so. Und ich habe das Gefühl, da ist einfach irgendwas aus der Balance gekommen.
Und das geht ja ganz vielen so, ne? Wir haben ja heftige Debatten über den Arbeitsmarkt. Wir kennen Untersuchungen, das kann man inzwischen ganz gut belegen, dass Menschen nicht mehr so gerne Führungsverantwortung übernehmen. Ja. Das war sozusagen das klassische Karriereziel, früher aufzusteigen. Und heute sagen Menschen, nee, lieber nicht, ne? Es reicht ja mir so.
Ja, also in ganz vielen Bereichen ist es ja auch so, was gewinnt man denn, wenn man in der Führungsposition ist, gerade so im mittleren Management. Man hat mehr Verantwortung. Ja, das ist gut, aber es ist auch schlecht. Man ist ganz oft so in so einer Sandwich-Position. Man muss dann Sachen von oben nach unten weitergeben, egal ob man hinter ihnen steht oder nicht. Man muss ständig erreichbar sein und am Ende kriegt man auch nicht mal viel mehr Geld. Also fühlt sich jetzt auch nicht zwingend nach einem guten Deal an. Vor allem, weil die Sachen von Führung, die Spaß machen können, also wirklich das Menschliche miteinander, Leuten beim Wachsen helfen, Leuten dabei helfen, sich weiterzuentwickeln, oft zu kurz kommt und man gleichzeitig dann keine Zeit mehr hat für die Sachen, wegen denen man ja oft den Job gewählt hat. Also im Journalismus, da kann man dann halt keine Geschichten mehr schreiben, sondern kümmert sich um organisatorische Sachen. Ja, wenn man eigentlich den Job macht, um zu recherchieren, mit Menschen zu reden, Geschichten zu schreiben, natürlich will man dann keine Führungsposition. Warum auch? Verliert man ja nur. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die es in ganz vielen Jobs gibt. So dieses, warum sollte ich das machen? Warum bin ich da besser dran als jetzt?
Total, ne? Was glaubst du, wenn man auf Arbeit insgesamt schaut, was sind Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit wir das Gefühl haben, das läuft in die richtige Richtung, wir tun da wirklich das, was wir wollen?
Also ich glaube, das Erste ist Geld und Sicherheit. Das klingt jetzt so doof, aber das ist ja das, worauf es ankommt, ne? Einen sicheren Job zu haben, der gut genug bezahlt ist, dass man davon leben kann und idealerweise gut leben kann. So, das ist ja eigentlich so die Basis. Wenn man das nicht hat, dann ist alles andere auch schon nicht ganz egal, dann wird es schwieriger, so. Und dann ist, glaube ich, Wertschätzung ein ganz großes Thema, was sich ja auch finanziell zu einem gewissen Grade abbildet, aber auch einfach Wertschätzung im Sinne von, dass mal jemand zu dir kommt und Danke sagt oder das hast du gut gemacht und deine Arbeit zu schätzen weiß und dann Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Die meisten von uns wollen ja dazulernen, wollen irgendwie sich weiter bewegen, wollen, und das muss ja gar nicht auf eine Führungsposition sein, aber wollen irgendwie das Gefühl haben, sie bleiben nicht stehen und wer das bieten kann, hat es schon mal leichter. Und ich glaube auch einfach, dass das Menschliche, dass man in einem guten Team zusammenarbeitet, dass man eine Führungskraft hat, mit der man gut zurechtkommt und von der man auch das Gefühl hat, die nimmt einen ernst, die weiß, was sie an einem hat und die unterstützt einen. Und ich glaube, das reicht. Also damit kommt man dann schon sehr, sehr weit, ne? Und klar, man will vielleicht noch interessante Aufgaben haben. Man will nicht einen Job haben, wo man abends nach Hause geht und sich denkt, was habe ich denn heute schon wieder gemacht? Oder ich bin mitverantwortlich für alles Böse in der Welt. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die nicht alle, aber viele Leute antreibt. Aber ich glaube, es sind gar nicht diese großen Sachen von wegen, ich brauche das, das, das und hier Dienstwagen und da Obstkorb, was Unternehmen ja auch manchmal denken, sondern
nee,
Geld, Sicherheit, Wertschätzung, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, gute Leute um einen rum und vielleicht noch eine Sinnhaftigkeit, die einem sagt, es ist gut, dass ich diesen Job mache.
Oh, es ist Zeit für unser Dafür- und Dagegen-Spiel.
Oh Gott.
Ja, wir haben simple Regeln dafür. Wir haben 20 Begriffe. Und Sarah, ich würde dich bitten, sag kurz, bist du dafür, bist du dagegen? Und später schauen wir nochmal ein bisschen differenzierter drauf. Wir starten mit Online-Wahlen. Bist du dafür, dass wir Wahlen als Online-Wahlen durchführen können?
Nein.
Nein. Yoga?
Ja.
Ja.
Dafür.
Die Vier-Tage-Woche?
Dafür.
Erneuerbare Energien?
Dafür ist irgendwer, ja gut, nee. Ich wollte gerade fragen, ist irgendwer dagegen, aber never mind.
Ich glaube, wir finden da welche.
Ich weiß.
Erhöhung des Mindestlohns.
Dafür.
Bildungsurlaub.
Dafür.
E-Books.
Dafür.
Thanksgiving.
Historisch schwierig, aber in der Realität dafür.
Okay, danke für die Differenzierung. Künstliche Intelligenz.
Dafür, wenn es richtig gemacht ist.
Sehr gut, da gucken wir gleich nochmal genau drauf. Pizza mit Sauce Hollandaise.
Nein, was? Was? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie Ananas oder so, aber...
nein, es geht noch schlimmer. Genau.
Nein, warum? Wer macht sowas?
Ja, gibt es, ja, aber das löst immer viel bei unseren Gästen aus.
Absolut dagegen, gar keine Frage.
Martin Schulz hätte beinahe den Podcast verlassen, als ich ihn das gefragt habe.
Ja, das verstehe ich. Ich bin gerade,
völlig zu Recht,
ja. Ich fühle mich auch gerade irgendwie schmutzig.
Okay, lass uns sofort das Thema hinter uns lassen. LinkedIn.
Dafür.
Dafür. Homeoffice.
Dafür.
Selbstbedienungskassen im Supermarkt.
Oh, schwierig. Nicht ganz dagegen, aber auch nicht 100% dafür.
Ja, das notiere ich mir. Da müssen wir auch drauf zu sprechen kommen. Der EU-Beitritt der Ukraine.
Dafür.
Stricken.
Kann ich nicht, aber will ich lernen, deswegen dafür.
Okay, super. Ich habe gesehen, du häkelst erfolgreich.
Ich häkel, ja. Ich habe einen ganzen Pulli gehäkelt. Ich bin sehr stolz drauf.
Hut ab. Elternunabhängiges BAföG.
Dafür.
Videokonferenzen.
Dafür, wenn es nicht zu viele sind.
Okay. Gewerkschaften.
Sehr dafür.
Urlaub am Strand.
Dafür.
Bedingungsloses Grundeinkommen.
Eher dafür, aber it's complicated, wie man früher so bei Facebook Beziehungsstatus gesagt hätte.
Ja. Und dann ist man immer neugierig geworden, wenn man das gelesen hat.
Sehr.
Das verstehe ich. Lass uns da auch noch ein bisschen drauf schauen, auf dieses bedingungslose Grundeinkommen. Aber ich will anfangen bei diesen Selbstbedienungskassen im Supermarkt. Da hast du so sehr bisschen dafür, bisschen dagegen.
Ja.
Warum?
Also, es gibt ja Leute, die sagen generell, das ist schlecht, das nimmt Leuten Jobs weg. So pauschal will ich das nicht sehen. Erstens, weil es noch andere Aufgaben im Supermarkt gibt, für die oft nicht genug Zeit bleibt. Und die den Mitarbeitenden dadurch kann durch die Selbstbedienungskassen mehr Zeit geschaffen werden. Plus, wir haben gerade auch in solchen Jobs ein wahnsinniges Problem, Arbeitskräfte zu finden. Mhm. Also wenn das helfen kann, die Mitarbeitenden zu entlasten, finde ich es gut. Und ich stehe da auch, also wenn ich nur drei Teile habe und es da schneller geht, bin ich die Erste, die sich auch da anstellt. Ich finde aber nicht, dass das dazu führen sollte, dass wir Menschenkassen, sage ich mal, komplett abschaffen sollten. Mhm. Und deswegen sehe ich das so ein bisschen differenziert. Also die Frage ist immer so ein bisschen für mich, mit welcher Intention werden sie eingesetzt? Und ist die Intention, an menschlichen Mitarbeitenden zu sparen, die man dafür rausschmeißt? Oder ist die Intention, das Einkaufserlebnis für Mitarbeitende und KundInnen zu verbessern?
Das heißt ja am Ende auch, es kommt drauf an. Es kommt drauf an.
Ja, wie so oft im Leben, ne?
Und das war ja in gewisser Weise auch deine kluge Antwort bei künstlicher Intelligenz. Du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie KI uns alle sinnvoller arbeiten lässt. Und das Interessante ist, es ist so ein tatsächlich KI-Buch mit knapp 240 Seiten. Und in den ersten 20 Seiten, da geht es um die Risiken der KI. Also du bist dir dessen bewusst, dass das jetzt, um dein Sprachbild von eben aufzugreifen, kein Ponyhof ist, ne, wo alles rosa und schön ist, sondern dass das auch durchaus für die Arbeitswelt eine Gestaltungsaufgabe ist, aber total viele Chancen bietet. Was sind die Risiken? Was müssen wir vermeiden?
Also eines der großen Risiken sehen wir ja gerade in anderen Bereichen der Technologiebranche. Diese wahnsinnige Monopolgewalt, die entstehen kann durch große Technologiekonzerne. Die Frage, welche Intentionen stehen dahinter, sind das gute oder schlechte? Und das ist eine Sache, die man nicht aus den Augen verlieren darf. Genauso wie wir sehen, dass da ein sehr großer Energie- und Wasserverbrauch dahinter steckt. Auch das ist in Zeiten der Klimakrise natürlich ein relevantes Problem. Und die Frage, welche anderen ausbeuterischen Eigenschaften hat diese Technologie, also zum einen der Umwelt gegenüber, aber auch den Menschen gegenüber, die quasi hinter dieser ja oft so gesichtslosen Technologie stecken, weil erstens müssen dafür ganz viele Rohstoffe abgebaut werden, das machen Menschen im globalen Süden unter wirklich menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen. Die Technologie muss trainiert werden, es schaffen auch nicht nur Daten, auch das sind so krasse Niedriglohnjobs im globalen Süden, wo Menschen wirklich traumatisiert werden von irgendwelchen illegalen Inhalten, die sie sehen und lesen. Das sind alles reale Probleme. Und auch Diskriminierung, die stattfinden kann durch KI. Viele von uns haben wahrscheinlich diese Bildgeneratorenbilder gesehen, so zeige mir einen produktiven Menschen und dann sieht man Bilder von weißen Männern an Schreibtischen. Das ist natürlich ein krasse Vorurteile und Stereotype, die wir Menschen haben und die in Technologie dann festgeschrieben werden. Und wenn nach solchen Kriterien dann entschieden wird von diskriminierenden Algorithmen, wer kriegt einen Kredit, wer kriegt die Chance auf eine Weiterbildung, wer kriegt einen Job, wer kommt ins Gefängnis, dann ist das natürlich ein riesiges Problem. Deswegen, das sind so ein paar Dinge, auf die wir auch jetzt wirklich sehr kritisch draufschauen müssen. Es wird ja auch gern noch diese Gefahr von, die Menschheit wird unterjocht und alles geht den Bach runter. Ja, diese Gefahr sehe ich im Vergleich zu allen anderen als geringer an. Ich glaube, da haben wir Menschen bessere, schnellere Möglichkeiten, uns in die Auslöschung zu stürzen. So Dinge wie Atomkrieg, Klimakrise, die sehe ich als dringlicher in diesem Fall an, auch wenn das gerne mal auch in Schlagzeilen steht.
Dafür brauchen wir die KI gar nicht, das kriegen wir selber hin.
Ja, befürchte ich leider auch.
Ja. In gewisser Weise ist der Begriff ja vielleicht etwas irreführend. Wenn man dir zuhört, wird ja sehr deutlich, dass so ein Diskriminierungsmechanismus von der KI reproduziert wird, aber nicht aus ihr selbst herauskommt, sondern der ist da drin, weil er menschliches Denken, menschliches Urteilen aufgreift und reproduziert.
Ja. Und mit menschlichen Inhalten oder menschlich generierten Inhalten trainiert wird.
Ja.
Und wir wissen, wir leben nicht in einer diskriminierungsfreien Welt. Und das sieht man natürlich auch in der Technologie, aber die Frage ist halt, wird es dort noch verstärkt? Und vor allem, ist das dann eine Blackbox, in die man nicht reinschauen kann, wo man das erstmal gar nicht merkt und vielleicht erst merkt, wenn ganz viele schlechte Entscheidungen getroffen worden sind?
Und wenn man irgendwo reingucken will, wenn man wissen will, wie die Dinge funktionieren, muss man ja einen Zugang haben, dann braucht man sozusagen demokratische Strukturen. Und du hast eben schon Problem so in einem Halbsatz, glaube ich, angesprochen. Du hast über Monopolstrukturen gesprochen. Ich erinnere mich gut an diese Debatten, als dieses Internet so ein Massenphänomen wurde. Ja? Und da hatten wir alle irgendwie die Hoffnung, das ist dezentral, das ist demokratisch, das wird toll. Ja? Und jetzt haben wir ein paar große Monopolisten und Hass und Hetze. Was sind die Strukturen, mit denen wir diese Entwicklung im Bereich KI verhindern können?
Ja, also gerade Social Media hat da ja bei der Internetentwicklung wirklich nochmal negativ reingehauen, sage ich mal. Und ganz viele dieser Monopolunternehmen, nicht alle, aber haben ja auch wirklich solche sozialen Strukturen, zumindest als Teil des Geschäftsmodells. Meta mit Facebook, Instagram, WhatsApp ist wahrscheinlich das beste Beispiel dafür. Und das ist aber eine Sache, die sehr spät erst auch politisch bemerkt und als Problem eingestuft wurde. Und ich glaube, daraus haben wir schon gelernt. Also auf EU-Ebene wurde letztes Jahr tatsächlich eine KI-Verordnung verabschiedet, die jetzt dann in nationales Gesetz umgesetzt werden muss in den EU-Ländern. Und das ist wahnsinnig früh und wahnsinnig schnell. Die ist nicht perfekt, so. Das sind Gesetze zur Technologie ja selten. Aber ich halte es tatsächlich für positiv, dass es so schnell tatsächlich einen rechtlichen Rahmen gibt und dass sich auch so früh Gedanken drum gemacht wurde. Und dass da eben auch so Dinge festgehalten sind wie, gerade bei großen Modellen müssen die Trainingsdaten offengelegt werden, man muss das nachvollziehen können, man gerade in sensiblen Bereichen, wo natürlich so Dinge wie Arbeit, Wohnen, Leben dazugehören, Gesundheit, braucht es noch stärkere Kontrolle. Und da sind viele gute und richtige Sachen dran. Und ich glaube, die große Frage ist jetzt, was machen wir damit? Inwiefern wird das umgesetzt? Inwiefern wird das überprüft und kontrolliert? Inwiefern wird dagegen vorgegangen, wenn diese Rahmenbedingungen nicht stimmen? Und das werden wir jetzt die nächsten Jahre sehen. Aber dass es so früh tatsächlich einen Rechtsrahmen gibt, halte ich für sehr positiv und auch für eine Sache, die wir aus diesem Social Media Fiasko, sage ich jetzt einfach mal, gelernt haben.
Total, ne? Und wenn ich das richtig überschaue, ist die EU da ja tatsächlich auch relativ führend im internationalen Vergleich dabei, ne? Im Vergleich zu anderen Weltregionen oder einzelnen Staaten.
Was ja auch mittlerweile tatsächlich bei der Regulierung von großen Plattformen und Social Media ist. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also, dass Mark Zuckerberg und Elon Musk sagen, in den USA machen wir jetzt überhaupt nichts mehr mit Inhalte moderieren und gegen Hate Speech vorgehen, das können die in Europa und in der EU nicht einfach so sagen, weil es Regeln gibt. Und Das halte ich für sehr, sehr gut. Ich glaube trotzdem nicht, dass es uns vor den Gefahren schützt. Das sehen wir auch an der politischen Entwicklung. Hm. Aber ich glaube zumindest, dass es die Chance bietet, das etwas abzufedern.
Total, ja. Jetzt haben wir über Risiken und über Gefahren von KI gesprochen und auch darüber, wie man ihnen begegnen kann, nämlich mit klaren Spielregeln. Und zugleich geht es in deinem Buch ja über die restlichen 200 Seiten um Chancen, darum, was jetzt jemand und wer all diese Arbeiten machen kann, die wir irgendwie nicht so toll finden. Welche Chancen liegen da drin?
Also ein ganz großes Problem, das wir in der Arbeitswelt ja haben, ist vor allem in Deutschland, aber nicht nur. Unsere Gesellschaft wird älter und wir werden in den nächsten Jahren viel weniger Arbeitskräfte haben, weil die geburtenstarke Babyboomer-Generation in Rente geht. So. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir? Es gibt ja so ein paar Möglichkeiten, das aufzufangen. Ältere Leute sollen länger arbeiten. Ja, gut, wird es ein paar geben, aber viele von denen möchten auch einfach in die wohlverdiente Rente, wenn sie sich's leisten können. Frauen könnten mehr arbeiten. Ja, aber wir haben eine absolute Kita-Krise und keine Betreuung. Plus werden in einer alternden Gesellschaft auch mehr alte Menschen haben, die gepflegt werden müssen. Das ist eine Aufgabe, die immer noch größtenteils von Frauen übernommen wird, größtenteils von Familien übernommen wird. Das lässt sich irgendwie auch nicht wegwischen. Dann gibt's das Thema Migration. Wir wissen alle, wie da gerade die politische Situation ist. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir diesen Mangel an Arbeitskräften durch Migration auffangen. Mhm. Auch um ehrlich zu sein, weil Deutschland kein sehr attraktives Land ist. Es wird ja immer mit dem Thema Willkommenskultur dann um sich geworfen. Das Problem ist einfach, dass es hier Rassismus gibt und viele Leute darauf da keine Lust haben. Muss man ja einfach mal so klar sagen. So. Was machen wir also? Und ich glaube, dass tatsächlich Technologie uns helfen kann, diese Lücke zu schließen. Nicht eins zu eins. Und das ist auch keine Allmachtslösung. Das glaube ich nicht. Aber dass es helfen kann, Dinge abzufedern. Wie meine ich das genau? Wir haben ja in ganz vielen Berufen und vor allem auch in den systemrelevanten, die wir ja so dringend brauchen und wo wir uns, glaube ich, auch einig sind, dass die nicht also ersetzt werden sollen. Wir wollen keine Roboterärzte und Pflegekräfte haben. Wir wollen, dass Kinder in Kitas und in Schulen weiter von Menschen betreut werden und so weiter, haben wir ein ganz großes Problem mit Zeit, die für Papierkram und Bürokratie draufgeht. Also wirklich Stunden jeden Tag. Wenn man einen Teil dieser Arbeit automatisieren kann, da ist wahnsinnig viel geholfen. Wenn man sinnlose Aufgaben, die es in allen Jobs gibt, wir alle kennen das, oh, ich muss noch Zahlen von einer Tabelle in die andere kopieren, so. Wenn man solche Aufgaben automatisieren kann, die ja super nervig sind, sinnlos sind, die Stress verursachen, die gleichzeitig Zeitdruck verursachen, weil man irgendwie nicht genug Zeit für die eigentliche Arbeit hat. Man kennt das ja, man saß den ganzen Tag irgendwie vor Orga-Kram und in Meetings und denkt sich abends um 6 Uhr, jetzt könnte ich eigentlich mal mit der eigentlichen Arbeit anfangen, aber eigentlich habe ich Feierabend. Wenn wir da ansetzen können, dann schaffen wir uns wieder mehr Zeit für den eigentlichen Kern der meisten Jobs, für die eigentlichen Kernaufgaben, die ja auch nur wir Menschen machen können, wo es dann ganz viel um Strategie geht und um Kreativität und auch um menschliches Miteinander und Fürsorge. Und den ganzen anderen Kram automatisieren wir einfach weg. Ich sage einfach, so einfach ist das natürlich nicht, aber das wäre für mich so das Traumszenario, dass wir wirklich gucken, okay, was sind denn die Aufgaben in verschiedenen Jobs, die gut automatisierbar sind und die niemand vermissen würde oder die wenigsten Menschen vermissen würden, wie kriegen wir das weggeschafft, damit wir uns wirklich in unserer Arbeitszeit auf die Sachen konzentrieren können, die uns niemand abnehmen kann und soll.
Genau, ne? Wo es Menschen braucht und wo es quasi uns auch gut tut, diesen Tätigkeiten nachzugehen.
Ja.
Nicht, dass ich hatte vor einigen Jahren mal mit einer Managerin bei der Telekom gesprochen, da gab es damals Personen, die Schreiben entklammert haben, also die haben physisch Briefe bekommen, ja. Und die waren zusammengetackert und da gab es Menschen, die den ganzen Tag diese Tackernadeln da rausgemacht haben, damit diese Dokumente eingescannt werden können.
Ja, und da gehst du abends auch nicht nach Hause und denkst dir, geil, ich habe heute voll meinen Beitrag zum Wohlbefinden der Menschheit geleistet. So. Also das ist ja auch kein Job, der Spaß macht, der Sinn stiftet, der ist wahrscheinlich auch einfach, könnte ich mir vorstellen, man sitzt da so rübergebeugt über stapelweise Papier, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so gut für den Rücken, keine Ahnung. Also das ist ja kein Job, der einen unbedingt glücklich und zufrieden macht,
nee,
würde ich mal behaupten.
Ich vermute
also würde
das
er mich
auch,
zumindest nicht.
Ja, ja. So geht's mir auch, ne? Und da gibt's ja eine Reihe von Tätigkeiten, ne? Das weiß ich nicht, formatieren an irgendwelchen Tabellen, was weiß ja. ich, ne?
Ja, und auch wirklich so Präsentationen bauen, die sich dann eh niemand anschaut. Also es gibt ja ganz viele solche Dinge, wo man sich denkt, warum mache ich das gerade? Warum muss ich damit Zeit verschwenden? So. Ja. Und das ist einfach Quatsch. Und wir haben uns da auch ganz viele solche, ich hoffe, ich darf das hier sagen, Bullshit-Jobs und Bullshit-Aufgaben auch irgendwie gezüchtet, damit alle auch einen Job haben, damit so, ne, Vollbeschäftigung und so weiter. Aber das ist ja Quatsch und es ist vor allem Quatsch in einer Gesellschaft, wo die Zahl an Erwerbspersonen runtergeht und wo wir auch sehen, dass es ja vielen Menschen einfach nicht gut geht, jetzt schon nicht. Ja. Weil sie gestresst sind, weil sie überarbeitet sind, weil sie überfordert sind, weil sie das Gefühl haben, das funktioniert alles nicht, die psychischen Erkrankungen steigen an. Wir müssen da ja was gegen machen. Wir können das ja nicht einfach so weiterlaufen lassen und sagen, arbeitet doch mal alle mehr und seid nicht so faul, wie manche Menschen in der Politik das ja dann gerne mal in die Runde werfen.
Total. Bin ganz verlockt, noch auf dieses Bild von Arbeit einzugehen. Wir haben ja auch manchmal so eine Wertschätzung von Arbeit und so eine Verachtung denjenigen gegenüber, von denen wir glauben, sie arbeiten aber nicht richtig. Ich glaube, ja. Das ist auch Teil des Problems.
Diese Leistungsdebatte, ne?
Genau.
Die ja auch gerade massiv wieder geführt wird, von wegen Menschen in Deutschland müssten mehr Leistung zeigen und müssten härter arbeiten und mehr arbeiten. Und ich finde das wirklich ein ganz unsägliches Herabreden auf wahnsinnig viele Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, die ihren Job machen, die sie manchmal krank zur Arbeit schleppen, was man übrigens vor allem in Pflegeberufen sieht. So viel zum Thema, muss der erste Krankheitstag überhaupt bezahlt werden? Ja, muss er. Die sich den Hintern aufreißen, die Erwerbsarbeit, die Sorgearbeit, das Leben unter einen Hut zu kriegen und denen dann gesagt wird, ja, aber wieso macht ihr nicht mehr Überstunden? Also ich finde das wirklich, das ist ein Herabblicken auf Menschen und gleichzeitig ein Trennen in wir und die, wir, die ja ganz viel machen, die nicht genug machen. Dann wird noch auf Menschen herumgeritten, die Bürgergeld beziehen, was ich auch unsäglich finde, weil das auch nicht stimmt, was da oft gesagt wird. So von den Menschen, die Bürgergeld beziehen, da sind ganz viele Kinder und Jugendliche darunter. Das sind Menschen darunter, die arbeiten und deren Geld nicht zum Leben reicht. Das muss man ja auch einmal so sagen.
Ja, ja.
Da sind Leute drunter, die einfach gerade nicht arbeiten können, weil sie keine Kinderbetreuung haben, weil sie eine Ausbildung machen, weil sie im Studium sind. Und dann gibt es ganz viele Menschen, die zwar arbeiten könnten, also auf dem Papier, aber die dann vielleicht nicht die richtige Ausbildung haben und deswegen keine Jobs finden oder die gesundheitliche Probleme haben, die chronisch krank sind, wo man auch nicht jeden Job machen kann oder nicht Vollzeit arbeiten. Und das sind dann aber gleichzeitig die Leute, die Arbeitgeber auch gar nicht haben wollen, die dann für die nicht attraktiv sind, wo es auch keine Bemühungen gibt, da irgendwie Eingliederungsprogramme zu machen oder Weiterbildungen auch in den Unternehmen zu organisieren. Und denen wird dann vorgeworfen, dass sie faul sind, dass sie sich nur mal richtig anstrengen sollen. Und das, also wirklich, ich werde da richtig, richtig sauer. Das hört man wahrscheinlich auch gerade. Ich finde das so eine unfaire Diskussion. Ja, macht mich richtig wütend.
Völlig zu Recht. Ja, ich kann das geht mir ganz genauso. Und ich finde, neben all dem, was du zu Recht sagst und was dich zu Recht wütend macht, ist es ja auch so unterkomplex, ne? Es unterstellt, dass Arbeit nur das ist, was quasi, oder Leistung nur das ist, was an Stunden an einem Arbeitsplatz erbracht wird, ne? Und das ist ja so, also vor 150 Jahren haben Menschen 16 Stunden gearbeitet, hatten die doppelte Arbeitszeit, wie wir sie heute meistens haben. Die Produktivität war viel geringer, ja. Also es ist ein komplett dummes Argument zu sagen, wir müssen jetzt nur die Stunden nach oben schrauben und dann hätten wir mehr Wohlstand oder gar eine bessere Lebensqualität.
Ja, und auch dann, als ob dann geldgerechter verteilt wäre und chancengerechter verteilt wären. Und auch dieser generelle Anspruch, so nur jemand, der etwas leistet, ist etwas wert. Das ist ja das, was mitschwingt.
Ja, ne? Ja.
Also nur wenn du Leistung bringst, nur wenn du Leistungsträgerin bist, dann bist du ein valider Teil dieser Gesellschaft. Und was da...
Und was Leistung ist, definieren wir.
Und was Leistung ist, definieren ein paar wenige, oft weiße Männer, die Millionäre sind. Und was da ja auch komplett vergessen wird, ist, dass sich der Wert eines Menschen nicht daran bemisst, wie viel er oder sie leistet, sondern der Wert eines Menschen, die Würde des Menschen ist unantastbar, der Wert von Menschen ist inhärent da. Man sagt ja auch nicht, ah, Babys, ja, was leistet ihr eigentlich? Nix, ihr könnt ja, ihr liegt ja nur hier rum und schlaft und esst. Ja, Leistungsverweigerer, so. Nee, weil Menschen inhärenten Wert haben, weil sie Menschen sind und weil sie existieren. Und den muss man sich nicht beweisen. Und dass das in der Diskussion immer so dargestellt wird, finde ich unsäglich und auch undemokratisch, um ehrlich zu sein.
Total, total. Ne? Weil es ja Menschen entwertet und sagt, naja, du bist aber nicht so richtig Teil unserer Gemeinschaft. Du bist nicht unter den Gleichen, unter denen wir sind, einer von den Gleichen. Du bist ein bisschen weniger wert. Wenn man mit dir darüber spricht und liest, was du so schreibst, dann gibt es, finde ich, immer so zwei Dimensionen, wenn du über Veränderungen sprichst. Ne? Du sagst, also man hast es gleich in deinem ersten Beispiel gesagt, du bist da selber eingestanden während deines Volontariats für bessere Arbeitsbedingungen. Es kommt schon auf den Einzelnen an, aber du hast da auch gleich gesagt, es kommt auf Rahmenbedingungen an, es kommt auf Strukturen an, es kommt auch auf Gewerkschaften an. Ja? Das glaubst du, welche Rolle spielen diese Gewerkschaften in einer stärker von KI geprägten Arbeitswelt, in diesen Debatten, die wir gerade haben? Warum sind die wichtig aus deiner Sicht?
Die sind wichtig, zum einen, weil sie historisch schon wahnsinnig viel erreicht haben. Aha. Darüber denken wir oft nicht nach. Wenn man irgendwie Urlaub einreicht, denkt man ja nicht drüber nach. Ich kann Urlaub einreichen, weil Gewerkschaften haben das für mich erstritten. Wenn man nach 8 Stunden nach Hause geht, denkt man ja nicht, ich habe einen 8-Stunden-Tag, weil das haben Gewerkschaften für mich erstritten. Wenn man samstags oder sonntags frei hat und eine 5-Tage-Woche hat, denkt man sich ja nicht, ich habe jetzt Wochenende, weil das haben Gewerkschaften für uns erstritten. Aber so ist es. So. Das heißt, die Arbeitswelt, die wir heute haben, ist ja massiv geprägt vom Engagement früherer Arbeitskräfte und Gewerkschaften. Und wenn wir auch in Zukunft eine Arbeitswelt haben wollen, die sich verbessert und nicht verschlechtert, glaube ich nicht, dass wir das schaffen, wenn wir keine gemeinschaftlichen Strukturen haben. Und in der Arbeitswelt sind solche gemeinschaftlichen Strukturen eben Gewerkschaften und auf dem Unternehmenslevel dann Betriebsräte, Personalräte und so weiter. Und wenn wir natürlich sehen, dass gewisse Unternehmen mehr Macht bekommen, wenn wir sehen, dass Technologie wichtiger wird und manche Unternehmen dann auch sagen, dann werden die Menschen unwichtiger, das ist ja manchmal auch der Kehrtschluss, wir ersetzen Arbeitsplätze mit KI, dann brauchen wir im Gegenzug eine Möglichkeit, um als arbeitende Menschen, als Gesellschaft, als ArbeitnehmerInnen unsere Macht dagegen zu bündeln, und Gewerkschaften machen das. Und deswegen, ich weiß, Gewerkschaften, das klingt immer irgendwie so ein bisschen unsexy. Man denkt sich, geil, Gewerkschaft und so. Aber eigentlich ist das tatsächlich eine wahnsinnig wichtige, ja, auch demokratische Form in der Arbeit, weil wir auch sehen, dass zum Beispiel die ersten Digitalisierungstarifverträge gerade kommen, wo es zum Beispiel darum geht, ja, bitte setzt Technologie ein, aber das heißt nicht, dass ihr alle Leute hier rausschmeißen könnt. So, ja, bitte setzt Technologie ein, aber sprecht mit euren Mitarbeitenden drüber und lasst sie mitbestimmen, was hier passiert, und macht das nicht über ihre Köpfe hinweg. Und das brauchen wir einfach. Das brauchen wir für eine nachhaltig gute Arbeitswelt. Wir brauchen diese Mitbestimmung, und ich glaube sogar, die wird wichtiger denn je.
Mhm. Wichtiger denn je, sagst du. Es gibt so Befragungen, wenn man Menschen fragt, was glaubt ihr, wie kann man irgendwie Dinge verändern? Da stellt man fest, dass die Tendenz in Richtung so einer Individualisierung geht. Menschen haben gar nicht so richtig das Vertrauen, dass kollektive Strukturen etwas verändern können. Und das finde ich immer so ganz erstaunlich, weil du hast ja auf diesen großen historischen Bogen hingewiesen. Ja, wir würden jetzt samstags nicht ausschlafen, zumindest in den meisten Jobs, wenn es diese Gewerkschaften nicht gegeben hätte. Und gerade in den letzten Jahren gab es ja auch echt gute Tarifabschlüsse. Woher kommt das und wie kann man das bestenfalls ändern?
Ja, ich glaube, das geht einfach einher mit dieser generellen Politikverdrossenheit, die wir auch gerade sehen. Mhm. Dieses Gefühl, das ja nicht stimmt, also ist mir auch ganz wichtig, das zu sagen, das stimmt nicht, aber dieses Gefühl von, ist ja eh egal, wen ich wähle, am Ende wird es für mich doch nicht besser. Die machen sowieso da oben, was sie wollen. Das hat doch alles nichts mit mir zu tun. Hm. Also das ist, glaube ich, schon so ein Gefühl, dass das zunimmt, auch weil das zunehmend entkoppelt ist. Also wie viel haben wir in unserem täglichen Leben Kontakt zur Politik, sage ich jetzt einfach mal, im Vergleich zu früher? Und wie viel kriegen wir mit aus Medien, aus der Entfernung sozusagen? Ich glaube, dass da auch tatsächlich Medien so eine ganz große Rolle spielen, soziale Medien eine große Rolle spielen, dass man das Gefühl hat, das sind die da oben und wir hier unten. Und dass damit auch dieses Gefühl einhergeht, daran kann ich eh nichts ändern. Man kann aber natürlich in den Ortsverein gehen, da schon was machen und auch politisch vor Ort mitgestalten. Aber das Gefühl haben halt viele Leute nicht mehr, vor allem junge Leute. Die sagen halt, es ist egal, was ich mache, es ändert eh nichts und ich wüsste auch gar nicht, wo ich mich engagieren soll. Und das ist ein Problem, weil das Ganze einfach so weit weg sich anfühlt. Und wir müssen den Leuten wieder irgendwie das Gefühl geben, dass das nicht stimmt. Diese Individualisierung sehen wir in ganz vielen Bereichen. Klimakrise. So, nicht die Politik ist schuld, nicht die großen Mineralölkonzerne sind schuld. Aber wenn du deinen Kaffeebecher to go nicht selbst von daheim mitbringst, bist du das Problem. Das stimmt nicht. So. Und das müssen wir auch in die Arbeitswelt tragen. Nicht, du musst dein Gehalt besser verhandeln für dich. Und wenn du das nicht richtig machst, dann bist du schuld. Was ja auch vor allem gerne Frauen eingeredet wird. Ja, ihr verhandelt nur nicht so gut. Ja, aber das erklärt nicht den Gender Pay Gap, also dass Frauen generell weniger Geld für gleiche Jobs kriegen, sondern da braucht es strukturelle Rahmenbedingungen und Gewerkschaften helfen dabei, diese strukturellen Rahmenbedingungen zu geben. Und ich glaube aber auch, dass solche großen Abschlüsse, ich glaube, dieser Bahnstreik ist so ein ganz, ganz gutes Beispiel, weil sehr viele Menschen mitgekriegt haben, dass das auch zeigt, die können was erreichen und das ist wichtig und dass das auch für Neueintritte in Gewerkschaften dazu geführt hat. Also, dass wir da auch so eine kleine Renaissance erleben, ich hoffe, die hält an.
Und ich glaube, dass das wichtig ist, wenn ich das noch ergänzen darf, nicht nur für die Arbeitswelt und den Arbeitsmarkt, weil das ja am Ende auch so ein demokratischer Akt ist. Ne? Das kann zeigen, wir können Dinge verändern, wir können was bewegen, wir sind nicht ohnmächtig. Und am Arbeitsplatz kann man das ja total unmittelbar merken. Ne? Wenn ich da in den Betriebsrat gehe, wenn ich vielleicht derjenige bin, der den gründet, auch gegen Widerstand, kann ich total was bewegen. Ich kann einen Unterschied machen. Ja? Da darf man nicht naiv sein. Ne? Das kann auch manchmal einen Preis haben so und das kostet Energie, aber es ist möglich.
Und selbst wenn man es nochmal eine Nummer kleiner denkt, wenn ich und meine drei Kolleginnen alle ein Problem mit unserem Chef haben oder unserer Chefin haben und wir da zusammen hingehen, ist die Chance, dass das was bringt, größer, als wenn jeder von uns alleine hingeht. Und genauso funktionieren ja Betriebsräte und Gewerkschaften auch.
Ja.
Und ich glaube, das müssen wir uns einfach wieder klarer machen. Aber uns wird halt auch eingeredet, dass so jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Dieses Richte ist für dich selbst. Du bist für dein eigenes Leben verantwortlich. Und dass wir da so auseinandergerückt sind, ist, glaube ich, ein ganz grundsätzliches Problem, das sich dann auch in Themen wie politischem Engagement, gewerkschaftlichem Engagement widerspiegelt.
Genau, ne, das erklärt es. Und du hast ja eben auch schon angedeutet, ne, es gibt so eine Renaissance. Es gibt bei der einen oder anderen Gewerkschaft wieder Mitgliederzuwächse. Vielleicht wenden sich die Dinge da auch gerade. Lass uns positiv aus diesem Gespräch rausgehen. Ja, wenn man sich für etwas engagiert, dann ist es ja gut, so ein Leitbild, eine Vision zu haben, eine Vorstellung davon, wie es besser sein könnte. Wir haben jetzt 2025, die Arbeitswelt 2030 in 5 Jahren. Wenn die Dinge richtig gut laufen, Sarah, wie würde diese Arbeitswelt 2030 aussehen?
Also ich glaube gar nicht, dass die in 5 Jahren so krass anders ist wie heute. Dafür sind einfach 5 Jahre zu kurz. Aber ich würde mir wünschen, dass wir diese unsäglichen Leistungsdebatten endlich mal hinter uns lassen. Ich würde mir wünschen, dass Sorgearbeit einen größeren Stellenwert in nicht nur der Diskussion, sondern auch in der Gesellschaft hat und dass Arbeit nicht mehr nur als Erwerbsarbeit definiert wird, dass wir verstanden haben, dass es auch Zeit und Energie braucht, um sich anders zu engagieren, jenseits der Arbeit, für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie, dass der Mindestlohn gestiegen ist. Das ist ein wichtiges Thema für ganz viele Menschen. Und dass wir eine Arbeitswelt haben, die nicht ungerechter geworden ist, sondern ein bisschen gerechter. Ich glaube, viel mehr kann man sich für in 5 Jahren kaum wünschen. Ich hätte natürlich eine große Wunschliste, aber ich glaube, man muss ja auch ein bisschen realistisch bleiben. Ich sehe aber vor allem gerade die Gefahr, dass es schlechter wird. Und dagegen müssen wir uns wirklich mit aller Kraft stemmen, weil die Situation ist jetzt schon für viele Menschen sehr schwierig. Und wenn das längerfristig so bleibt, wird das auch Auswirkungen auf Demokratie und Gesellschaft haben. Und das möchte ich nicht.
Ja, also keine Naivität, ne? Die Situation ist schwierig, aber es gibt auch wirklich eine positive Vision, für die es sich zu engagieren lohnt. Sarah, herzlichen Dank für diesen super spannenden Bogen, den du geschlagen hast, von quasi dem Dorf in Bayern bis hin zur Arbeitswelt in 5 Jahren. Herzlichen Dank. Es war ein super, super spannender Austausch, den ich sehr genossen habe.
Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war richtig spannend, oder? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du denkst, dass auch andere unsere Gespräche über Engagement und Gerechtigkeit hören sollten, dann gib uns gerne ein Like oder abonniere den Zukunftgerecht-Talk der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen, die die Welt gestalten wollen. Vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.